Über Weihnachten und Neujahr. Es muss kalt sein, denn wir sehen auf dem Bilde den Stoffel wie der Gewohnheit früh schon von der Jagd heimkehren. Mag aber auch das Alter Ursache haben, vor dem rücksichtslosen Gaste sich zurückzuziehen und Türen und Fenster zu verschließen, so hat doch für die Jugend jegliche Jahreszeit ihre eigenen Freuden. Ist es nicht die blühende Rose am Stock, so ist die Eisblume an der Fensterscheibe. Nehmen wir einen Sonntagnachmittag. Der Nebel hat das Feld geräumt und die Sonne strahlt glanzvoll über die weißgepuderten Tannenwälder. Die Birken und Erlen sehen aus, als kämen sie frisch vom Zuckerbäcker. Und in tausend und tausend flimmernden Sternchen glitzert das Schneefeld. Das ist für die Buben eine Lust, denn jetzt gilt es zu zeigen, wer dort auf der Schleifer des Mühlenbachs der gewandteste und keckeste sei und die Mädchen am besten zu necken verstehe. Das war auch für Hieronymus und seine Kameraden stets um so vergnügtere Tage gewesen, als sie nicht so häufig sind, diese Tage fröhlichen Treibens, denn oft erblickt man in der tief eingeschneiten Landschaft auch nicht ein menschliches Wesen. Nur Raben und Schneegeier flattern über das öde Gefilde, während scharfe Windswehen die Hütten und Höfe mit gewaltigen Schneemassen förmlich in Belagerungszustand versetzen, so dass der Hausvater morgens weder Laden noch Haustüre zu öffnen vermag und genötigt ist, wenn er dem Nachbar einen Besuch machen will, zuerst Minen und Tunnels zu graben. Wie aber nach dem Ausspruch des Dichters, eines schicke ich nicht für alle, gewiss Dinge in Scherz und Ernst immer nur einem gewissen Alter zukommen, so sahen die heranwachsenden Bürschlein bereits schon ein jüngere Altersklasse lustig auf dem Eis sich tummeln. Ganz entsagen jedoch konnten sie diesem Vergnügen nicht. War die Schuljugend mit einbrechender Dämmerung vom Bache verschwunden, stieg der Vollmond über dem Wald empor und bestrahlte er die Schneelandschaft so helle, als wolle er es mit wunderbarem Flimmern und Blitzen der verschwundenen Sonne fast gleichtun, so begaben sich Hieronymus, Dionys und Romulus mit anderen auf den überfrorenen Gumpen unterhalb der Mühle, und auch Florentina und Juliana mit ihren Gespielinnen machten sich hierbei, um ein halbes Stündchen lang die spiegelglatte Bahn wieder einmal zu probieren. Die kurzen Tage hindurch saß Hieronymus fleißig bei der Arbeit. Die langen Abende jedoch gewährten Muße genug, noch eine Nebenbeschäftigung vornehmen zu können. Wie damals in den meisten Kirchen bildliche Weihnachtsvorstellungen, sogenannte Kripplein, beliebt waren, so konnte man in manchen Häusern ebenfalls welche sehen. Für Kinder bildeten sie eine sehr anmutige Unterhaltung, denn nicht nur erblickten sie da in romantischer Landschaft den Stall mit der heiligen Familie, auch die drei Weisen aus dem Morgenlande kamen bereits über das Gebirge daher. Und am Neujahrstag fand die Darstellung im Tempel statt. Und so ging es fort bis zum ersten Wunder am Hochzeittisch zu Kana. Auch Vater Matthias besaß von früher her eine Schachtel voll solcher Figürchen. Nur war ihm bisher noch nie so viel Zeit geblieben, dieselben renovieren und eine Landschaft dazu bauen zu können. Diesem Geschäfte unterzog sich jetzt Hieronymus. Frisch machte er sich daran, von Kohlenstücken eine Felslandschaft zu gestalten. Eine Schöpfung, die indes nicht sogleich gelingen wollte. Denn bereits war der Berg erbaut, und Bachweber, der sich nicht nehmen ließ, auch mit Hand anzulegen, wollte eben als Schlussstein noch ein Kohlestück einsetzen, als der Brocken seinen Fingern entschlüpfte und der Erschrockene im Begriff, denselben noch zu erhaschen, an eine der hinteren angebrachten Stützen stieß, wodurch zum nichts geringeren Entsetzen der Zuschauer, unter denen auch der Laubhausener sich befand, ein fataler Rutsch erfolgte, der dem mühsam geschaffenen heiligen Lande den Untergang brachte. Beim zweiten Versuch wurde der Leim zu schwach genommen und das Werk zu nahe an den warmen Ofen gestellt, was abermals Senkungen und Risse zur Folge hatte. Und so gelang die Arbeit erst, nachdem Bruder Ziriak herbeigeholt und zu Rat gezogen worden war. Der in solchen Dingen wohlerfahrene Mann gab die rechten Rezepte und Anleitungen zum Leimen, und bald konnte man zum Grundieren und Kolorieren der Landschaft schreiten. Der Bruder hatte sich anheischig gemacht, ein neues in Wachs gegossenes Christkindlein zu stiften, während Hieronymus sich angeregt fühlte, manche Lücke im biblischen Personal kunstgerecht auszufüllen. Er machte es hierbei wie die alten Meister. Er griff keck ins Leben hinein und brachte Personen seiner nächsten Umgebung, so gut es seiner Unzulänglichkeit gelingen mochte, in den historischen Rahmen. So stellte er seinen Vater, kenntlich an Haltung und Kleidung, als Hirten dar, sich selbst neben Dionys und Romulus als Hirtenkinder. Auch der Lehrer Bachweber erschien in einer folgenden Darstellung, und zwar als Schriftgelehrter. Am meisten Beifall erhielten von seinen Schöpfungen ein Einsiedler, der im Habitat des Bruders Syriak oben auf den Felsen hinter Bethlehem vor einer mit einem Kreuz gezierten Klause das Ave Maria läutete, ferner ein Tiroler Gemsjäger, benebst einer Schwarzwälder Ankenhändlerin im Begriff, mit ihrer Ware den Wochenmarkt in Jerusalem zu besuchen. Um die Kritik gelehrter Ästhetiker und Kunstliteraten brauchte er sich ebenso wenig zu kümmern wie die alten Meister, weil er glücklicherweise ebenso wenig wie diese von solchen etwas wusste. Am heiligen Abend und die ganze Weihnachtszeit über kamen viele Kinder und Erwachsene aus dem Tal, um das Werk zu bewundern. Manche fühlten sich bemüßigt, dem Christkindle ein kleines Opfer zu entrichten, was zwar nicht verlangt, aber vernünftigerweise auch nicht abgelehnt wurde. War unter dem Opfergeld auch mehr Kupfer als Silber zu finden, so gab solches dem Künstler doch schon wieder, rechnete er, Futterzeug zum neuen Rock. Denn dass ein solcher notwendig, darüber herrschte im Hause längst keine Meinungsverschiedenheit mehr. Nur hatte die Anschaffung bisher immer verschoben werden müssen, der im vorigen Kapitel erwähnte finanziellen Bedrängnisse wegen. Am Neujahrstage musste Hieronymus, wie gewöhnlich in diesem Tage, schon vor dem Kirchgang mit den Eltern hinübergehen in den Hof, um den bäuerlichen Herrschaften pflichtschuldigst zu gratulieren. Es geschah mit der üblichen Redensart: »Glückseliges Neujahr und man wünsche, was man sich selber wünsche. Gesundheit und langes Leben und nach diesem die ewige Seligkeit« und so weiter. Auf dem Tisch im Hofe dufteten bereits die von allen übrigen Gratulanten sehr bewunderten Attribute des Tages, Meisterstücke der Bäckerskunst unseres Matthias und seiner Anastas, ein mit Zucker bestreuter Guckinoven, nebst etlichen Mürben von Butter glänzenden Eierringen, im Durchmesser nicht viel kleiner als ein Pflugrad. Festtäglich geputzt trat Florentina rasch aus der Kammer in die Stube ein, dem Besuch das Neujahr abzugewinnen. Hieronymus sah sie heute zum ersten Mal wieder seit der Rückkehr aus dem Hause des Kaiserzollers, wo sie seit 8 Wochen sich aufgehalten, um nach dem Wunsche der Mutter im dortigen Wirtshaus das Kochen zu lernen. Hieronymus konnte eine leichte Überraschung kaum verbergen. War er die Glorie der Morgensonne, die in vollem Winterglanze durch die Scheiben strahlte, oder machten es die neuen Kleider, in denen die Tochter des Hauses nun zum ersten Mal in die Kirche gehen wollte? Genug der Freund schien sich heute zum ersten Mal bewusst zu werden, dass Florentina ein bildschönes Mädchen sei. »Oh, wie schön bist du!« Aber korrigierte sie schnell und sagte: »Sind deine Kleider?« Es waren in der Tat auch Prachtstücke vom besten Samt und Seide, das grüne, reich verzierte Goller, fast zu eng für den weißen Hals, der dunkelrote Brustlatz, gestickt in echtem Gold und Silber, dazu die bauschige, violett schimmernde Taftschürze mit den silbernen Gürtel darüber, das faltenreiche Halstuch, die feinen Hemdsärmel, weiß wie frisch gefallener Schnee. Alles zeigte klar, dass ihr Vater in Sachen des Putzes, wie er jetzt oft selbst zu sagen pflegte, Nimmermeister sei. Und als die liebliche Maid ihrem jugendlichen Freund zur Bekräftigung der guten Wünsche für das neue Jahr die Hand gab, bemerkte dieser am Ringfinger der dargebotenen Rechten ein massiv silbernes Ringlein mit einem leuchtenden Karfunkelstein. Ein Neujahrsgeschenk war's von ihrer Patin, der Frau Kaiserzollerin. Wie nun das an der Schwelle des jungfräulichen Alters stehende Mädchen in diesem standesgemäßen Anzug vor ihm prangte, mochte ihm wohl ein leises Gefühl sagen, wie beträchtlich der Abstand sei zwischen dem Sohne des armen Hausmanns und der Tochter des reichsten Hofbauers im ganzen Tal. Geschärft mochte diese Erkenntnis noch werden durch das Gespräch der Eltern, die im Fortgehen zu allerlei Betrachtungen sich veranlasst fühlten über den Reichtum der Familie und über das einstige große Heiratsgut des einzigen Töchterleins, auf dessen Hand sicherlich schon dieses und jener vermögliche Hofbauernsohn spekuliere und so weiter. Oft schon hatte Hieronymus dieses Thema von den Eltern besprechen gehört, aber noch nie war es ihm so nachhaltig ins Gehör gefallen wie heute. Zerstreut kam er aus der Kirche nach Haus, und nach dem Essen begab er sich zum Stabhalter, diesem einen schön gemalten Neujahrswunsch zu überreichen. Ein blankes Käsperle war der Lohn für die Aufmerksamkeit, welches Geldstück der Empfänger mit einer gewissen Befriedigung den übrigen Sparpfennigen beigesellte. War er nur einmal gehörig ausgerüstet, dann sollte ihn nichts mehr zurückhalten hier im Tal, denn dass da sein Glück nicht blühe, dass er hinaus etwas Rechtes erlernen und werden müsse, das wurde dem guten Burschen mit jedem Tag mehr klar. Im Laufe des Nachmittags kamen noch sämtliche nächste Anverwandte des Laubhauser auf den Hof. Es ging hoch her im Haus, denn bei solchen Anlässen wollte der Bauer zeigen, wie gut es mit Küche und Keller zu Laubhausen bestellt sei. Aber nur Ebenbürtige waren zur Teilnahme berechtigt. Vettern und Basen, mit denen kein Staat zu machen war, wurden nur so nebenbei in der Küche oder im Hinterstüblein abgespeist, während kleinere Hausmanns- oder Tagelöhnerkinder vor der Haustür dort standen und die ankommenden Schlitten und ihre Insassen musterten oder begehrlich und wunderfitzig durch die Fensterscheiben lugten und vom Peter zuweilen ein duftendes Küchle oder ein paar Sträuble hinausgelangt bekamen, wandelte Hieronymus gedankenvoll hinter den Häusern hinweg hinüber zur einsamen Hütte des Stoffels. Der wunderliche alte Junggeselle war eben im Begriff, von seinem unzertrennlichen Dachshund begleitet, einen Gang in den Wald zu machen, und Hieronymus schloss sich ihm an. Im Fortgehen erzählte der Stoffel seinem jungen Freund, wie nächstens wieder ein großes, von der Herrschaft anbefohlenes Treibjagen auf Säu und Hochwild abgehalten werden solle. »Du weißt«, sagte er, »dass kürzlich im Unterhölzer beim Wartenberg der große Eichwald zum Tiergarten eingezäunt worden ist, wo allein noch Hoch- und Schwarzwild gehegt werden sollen. Vorgestern, bestätigte Hieronymus, habe ich gesehen, wie sie schon die Wehrblahen und die Garn- und Schweinseil mit den Steckgabeln auf Wägen von Donaueschingen hergebracht haben, nüber ins Jägerhaus. Da sind schon die Hundsbube versammelt mit den Leit- und Hetzhund. Und auch das Zelt habe ich gesehen, abladen für die Herrschaft. Die Fürstin soll ja selber eine so geschickte Jägerin sein. Allerdings, aber wenn's so fortgeht, meinte der Alte verdrießlich, indem er Feuer schlug, um seinen Ulmer wieder in Brand zu versetzen, wird's bald Höre haben mit der Jagd auf Edelwild. Weiß noch gut die Zeit, wo die Hirschrudelweiß in strenge Winternächt vor die Bauernhöfe hergekommen sind, oft bis in die Scheuern, wenn der Knecht vergessen hatte, das Scheuertor recht zu schließen. Indem sie unter solchen Gesprächen den Wald durchstreiften, der, weil der Schnee festgefroren, gut zu begehen war, und der Stoffel seinen Begleiter da und dort auf die Fährten und das Gelieger des Wildes aufmerksam machte, flog ein Kreuzschnabel über ihre Köpfe hinweg. »So ein Kreuzschnabel«, sagte der Stoffel, »ist ein wahrhaft echter Schwarzwälder. Wenn die anderen wehleidig vor dem Winterreis ausnehmen oder vor den Häusern und Scheuern auf dem Bettel rumziehen, ist es dem Bürschle erst recht wohl im Wald, so dass es mitten im Winter im Jänner schon ans Nesten und Brüten denkt.« Zu einer Lichtung in Wald gekommen, wo ein hungriges Häslein um einzelne aus der Schneedecke ragende Sträucher und Stäudlein sich mühte, nahm der Stoffel seinen Stutzen von der Schulter und machte mit einem wohlgezielten Schuss der Nahrungs- Sorgen des guten Tierles, wie es sich ausdrückte, ein Ende. »Es wird auf eins rauskommen«, lachte er, indem er zur Stelle schritt und den armen Lampe in dem Büchsenranzen schob. »Ob dich heute Nacht ein Fuchs oder morgen der alte Stoffel verspeist. Einer lebt vom anderen, das ist der Lauf der Welt. Und selber essen macht fett, das heute Evangelium. Hast du Lust, Hieronymus, so bist du höflich invitiert auf morgen zum ersten Werktagsschmaus. Man darf die alte, ehrwürdige Bräuch nicht abgehen lassen.« »Habt ihr's gut, Stoffel«, entgegnete Hieronymus, den Alten, der sein Gewehr wiederum lud, mit lächelnder Miene betrachtend. »Ihr lebt, wie es euch gefällt, und schert euch um niemand und nix, was anderens Herz schwer macht.« »Närrischer Kerl«, versetzte mit heiserem Lachen der Stoffel, »kannst's ja auch so haben, wenn du willst. Was braucht dich einer viel zu kümmern, wenn er nur sein bisschen Leben von Zeit zu Zeit ein Rätsle auf dem Tisch hat?« »Um das handelt es sich nicht allein«, sagt Hieronymus mit halb unterdrücktem Seufzer. »Man strebt halb ständig weiter in der Hoffnung.« »Ei, was Hoffnung«, brummte der Alte, unwirsch ihn unterbrechend. »Hoffen und harren macht manchen zum Narren. Die Hoffnung ist ein betrügliches Weibsbild, das viel verspricht und wenig halt. Hat manchen schon sein Lebtag am Narrenseil rumgeführt.« »Wenn die Hoffnung nicht wär«, meinte Hieronymus ernst, »so wär's ja zum Verzweifeln. Und wegen was solle man nicht hoffen und trachten nach Glück und...« »Hoffen und trachten nach Luftschlössern«, fiel der Alte hämisch ein. »Schau, und Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taub auf dem Dach. Das magere Häsle da im Ranzen mir angenehmer als der fetteste Rehbock drüben am Fettberg. Lass das unnötige Schmachten und Trachten. Lass andere ihr eingebildetes Glück, lass ihnen den Geldsack und die Ehresstelle. Hast du wenig, so brauchst du wenig. Hast dann auch nicht nötig, dir viel zu bedanken oder jemanden zu schmeicheln. Und kommt dir trotzdem einmal einer überzwerch, so zeig ihm, wo er her ist, und dass du nix nach ihm zu fragen hast.« Das war in kurzen Worten so ziemlich die ganze Lebensphilosophie des Stoffels, der übrigens seinen jungen Freund nicht ganz verstanden, nicht erraten zu haben schien, wo diesen den Schuh der Schuh drückte. Der Alte kümmerte sich in der Tat um niemand, und niemand kümmerte sich viel um ihn, weder der Stabhalter, Vogt, noch Amtmann oder der Pfarrer. Er seinerseits brauchte keinen. Er zahlte weder Steuer noch Abgaben, weder Sporteln noch Frevelbußen und kam auch nie in die Lage, Stollgebühren entrichten oder Dispens nachsuchen zu müssen. Vom Haus aus Wilderer und Fischer nach Belieben, an dem die Jäger und Aufseher gerne vorbeigingen, als hätten sie ihn nicht gesehen, hatte er später sich herbeigelassen, ein Dienstlein anzunehmen. Der einsichtsvolle Oberförster übertrug ihm nämlich die Aufsicht über das Wild und die Dressur der Jagdhunde. Die Besoldung bestand hauptsächlich im Schussgeld vom Raubzeug. Und wenn hier und da noch eine Kugel nebenausging und zufällig einen fetten Rehbock oder wie heute ein unvorsichtiges Häslein traf, so fiel es niemand ein, den Schützen deshalb zur Rede setzen zu wollen. Die Raben zogen schon heimwärts den Bergwäldern zu, als die beiden herabstiegen ins Tal den Rückweg antraten und am Kreuzweg sich verabschiedeten. Der klare Wintertag schloss mit einem prächtigen Sonnenuntergang. Als Hieronymus einmal zurückschaute, sah er das Tagesgestirn eben in glühendes, noch voll hin violett schimmerndes Rot hinabsinken. Die Berge standen im kaltblauen Schatten am Horizont, nur der Schnee im Tal und auf dem eingefrorenen Bache schimmerte stellenweise wie angehaucht vom Abendrot. Gedankenvoll betrachtete Hieronymus das schöne Naturspiel eine Weile, dann schritt er weiter. Aus eisgrauen Wolkenschichten schaute im Osten die blassgelbe, unvollkommene Scheibe des Mondes über die Höhen. Finster schon lagen die Häuser und Hütten. Nur die Fenster am Laubhauser Hof flammten und spiegelten noch die späte Glut des Himmels ab. Einsilbig in sich gekehrt verbrachte der von seinem Spaziergang gehörig durchlüftete Bursche den Abend. Früh ging er zu Bett, aber noch lange traf die laute Unterhaltung drüben im Hof sein Ohr. Er hörte die umständliche Verabschiedung der Gäste vor der Haustür, das behüti Gott und kommet gut heim, der Zurückbleibenden und des Scheidenden, bis endlich in einem Geklingel des letzten abziehenden Schlittens alles in Nacht und Schweigen versank. Am anderen Tage kam richtig der Gemeinsbote mit der Ansage zur großen Jagd. Auch Hieronymus rüstete sich dazu. Es war nicht das erste Mal, dass er eine solche Hetze mitmachen musste. Aber die fürstlichen Herrschaften kamen nicht. Die Jagd wurde verschoben, von einem Tag zum anderen, bis endlich Tauwetter einfiel. Ein lauter Föhn war über Nacht ins Land gekommen, die Tannen verloren ihren Duft und schauten schwarz und melancholisch über das Schneefeld. Es schien, als wolle am Dreikönigstag der Frühling schon seinen Einzug halten. Seine Vorboten, Sturm und Regen, hatten bereits eine allgemeine Mobilmachung angeordnet und selbst das Eis auf dem Bache erhielt schleunigst Marschbefehl. Es drängten und schoben sich die Schollen auf und untereinander gleich einem retierenden Heere, das im Abziehen noch Brücken und Stege sprengt und so viel wie möglich am Weg hin verwüstet. Aus allen Wäldern und Schluchten stürzten reißende Gießbäche hervor, das Wasser wuchs stündlich und man fürchtete für die Hütten und Höfe im Tal. Und selbst im Laubhäuser Hof fand man's geraten, die Haus- und Stalltüre mit Mist zu verschanzen. Aber der besiegte Winter gab sein Spiel noch lange nicht verloren. Kurz nach Lichtmess nahm er als erfahrener Feldherr im Sturme wieder die Höhen und Pässe. Und es fiel eine solche Masse Schnee, dass die Wohnungen in den Niederungen förmlich gesprengt und blockiert wurden. Dazumal war es auch, dass ein einsamer Hof am Feldberg mit seinen Bewohnern wochenlang unter der Schneedecke begraben lag, bis endlich, es war gerade Karfreitag, Umwohnende den Dachfürst endlich wieder aus dem Schneemeer hervorragen sahen und zur Hilfe zogen. Man brach ein Los in das Dach und rief hinunter, ob alle am Leben seien. »Ja«, erscholl es aus der Tiefe. »Wisst ihr auch, dass heute Karfreitag ist?« war die zweite Frage. »Den Obenstehenden?« »Gottes Namen«, hieß es unten, »wir verspeisen soeben das letzte Stück vom Stier.« Auch Unglücksfälle durch Lawinen kamen vor, ähnlich der gänzlichen Zertrümmerung des Königshofes bei Waldau in neuerer Zeit, wobei die vom jähen, von keinem schützenden Waldmantel mehr bedeckten Berge, herabrauschenden Schneemasse, sämtliche Bewohner mit ins Grab riss. Wie häufig geschieht, mussten auch damals die Leute am Feldberg aufgeboten werden, diesem Beherrscher des Schwarzwalles im Juli oder August den Schnee vom Haupte schäufeln, denn, sagen sie, wär's ihm nur einmal wieder gelungen, die uralte Mode einzuführen und die Haube das ganze Jahr hindurch aufzubehalten, so wär der Schwarzwälder Gletscher fertig, wie er's vor Jahrtausenden gewesen.